Also ich glaube, wenn wir nach dem Wann fragen, dann ist es tatsächlich gestern. Und wenn das nicht passiert ist, dann ist es jetzt. Und die demografische Entwicklung, wenn wir jetzt den ganz großen Bogen spannen, die lässt sich nicht aufhalten. Die Welt um uns herum ist so, wie sie ist, ob wir das gut finden oder nicht, erstmal egal. Und der Wettbewerb um geeignetes Personal, um so nochmal zu dem Thema zurückzukommen, wird auch in den nächsten Jahren noch deutlich zunehmen.
Plaudertaschen, der Podcast von Robin und Patrick über das Banking von morgen.
Der Plaudertaschen-Podcast wird euch präsentiert von S-Broker, einem Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe. Der S-Broker bietet Sparkassen innovative und bedarfsgerechte Lösungen as a Service für das Wertpapiergeschäft. Als Verbundpartner liefert er den Sparkassen mit dem Depot Plus ein wettbewerbsfähiges Brokerage-Angebot für online-affine Selbstentscheider, um mit dem S-Comfort-Depot eine leistungsfähige Lösung für die Bereitstellung und Vermarktung im Multikanalgeschäft. So oder so konzentrieren sich Sparkassen auf das, was sie im Fokus haben, die Beratung und Betreuung ihrer Kunden. Der S-Broker kümmert sich gerne um den Rest. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Plaudertaschen-Podcasts. Mein Name ist Patrick Fritz und gemeinsam mit Robin und unseren Gästen sprechen wir in jeder Folge über das Banking von morgen. Die Zukunft der Arbeit, speziell in Bezug auf Mitarbeitende, ist dabei ein hochrelevantes und auch ein sehr aktuelles Thema. Und genau deswegen veranstalten wir am 26. Oktober eine dreistündige Konferenz mit dem Titel Zukunft Personal, Fachkräftemangel, Vier-Tage-Woche, partizipative Führung und das ist erst der Anfang. Und diese Konferenz machen wir nicht alleine, sondern eben mit unserem Partner Tabula Rasa bei ZDB. Und genau deshalb habe ich euch zwei Kollegen von ZDB zu Gast. Zum einen Justus Herfurt, Manager bei Tabula Rasa und Christian von Schirach, Senior Manager bei ZDB. Schön, dass ihr heute meine Gäste seid. Wie geht's euch beiden denn?
Moin, perfekt. Patrick.
Vielen Dank.
Gut. Ja, sehr gut. Gespannt auf das, was kommt.
Ja, das hört man auch gerne. Bevor wir richtig ins Thema reinstarten, Justus, vielleicht nochmal anfangs die Frage an dich. Sag doch gerne nochmal ein paar kurze Worte zu Tabula Rasa und vielleicht auch zur Einordnung, weil ich glaube, gerade wenn wir jetzt über dieses Thema sprechen, Arbeitgeberattraktivität, Mitarbeitende, die Zukunft von Personal, da sind da ja auch bei euch schon der ein oder andere Ansatz erkennbar, wo wir bestimmt jetzt heute in der Folge auch dran vorbeikommen und ja spätestens dann auch bei unserer Konferenz.
Klar, gerne. Also wir als Tabula Rasa bei ZDB sind vor knapp 6 Jahren mal an den Start gegangen, als so Schlagworte wie Transformation, Agilität immer mehr auch bei Banken und Versicherern diskutiert wurden. Und da haben wir heute, auch weil es jetzt hier gerade zu unserem Thema passt, eigene Räumlichkeiten in Hamburg und in München, in denen man vielleicht ein bisschen in Zukunft der Arbeit schon erleben kann und bringen aber auch, und das ist eigentlich der viel wichtigere Punkt, Innovation, Ideen, neues Denken und neue Methoden mit in Projekte und haben darüber hinaus sozusagen im ZDB noch viel, viel mehr Kolleginnen und Kollegen, die ganz unterschiedliche Blickwinkel und Kompetenzen mitbringen, von klassischer Strategiekompetenz bis Personalkompetenz, Innovations-, Agilitäts-, aber auch Trainings- und Change-Kompetenz, weil jetzt in der Umsetzung, ohne da jetzt zu viel vorwegzunehmen, und in Veränderungsprozessen dann ja doch manchmal eher Evolution statt Revolution gewünscht ist. Und das gesamte Kompetenzspektrum bringen wir dann auch in entsprechende Projekte mit ein.
Jetzt beschäftigt ihr euch ja in vielen Projekten, so habe ich es aus unserem Vorgespräch entnommen, schon mit dem Thema gerade Arbeitgeberattraktivität oder wie kann ich für die jetzigen Mitarbeitenden das Ganze spannend machen, wie bekomme ich aber halt auch jetzt und in Zukunft eben neue Mitarbeitende in mein Unternehmen rein. Warum ist das denn gerade auch aus eurer Sicht für Regionalbanken jetzt so wichtig, Christian?
Also ich glaube, eine Zahl verdeutlicht das sehr gut, die Bedeutung für Regionalbanken. Nach einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung würden 66% aller Absolventen einer Bankkaufmann oder Bankkauffrau Ausbildung diese Ausbildung nicht wieder machen, also nicht wieder in den Bankberuf einsteigen. 66%, das ist der schlechteste Wert in dieser Studie gemeinsam mit Lkw-Fahrern und das zeigt einfach, wie sich so das Image des Berufs in einer Bank verändert hat und wie hoch die Bedeutung eben der Arbeitgeberattraktivität wird. Wenn wir Regionalbanken haben, sind wir natürlich häufig in der Fläche und wenn wir in der Fläche sind, in der regionalen, dann fehlt eben oftmals der Nachwuchs. Und wir haben eben gleichzeitig in diesen Häusern oftmals einen hohen Altersdurchschnitt, um die 50, an die 50. Das heißt absehbar doch einen größeren Abbau oder Verlust an bestehender Kapazität. Und darum ist das Thema enorm wichtig, attraktiv zu sein. Also vielleicht noch eine Zahl dazu, die wir gerade ermittelt haben. Fluktuationskosten schätzen wir als ZDB mit 46.000 pro Funktion ein, pro Stelle. Da sind wir dann auch bei dem Thema Bindung. Also jede Gewinnung, jede Bindungsmaßnahme ist wahrscheinlich günstiger als das, was die Fluktuationskosten ausmachen, die durch die Neubesetzung einer Stelle entstehen.
Ich kann das ganz gut nachvollziehen. Ich weiß noch, als ich meine Ausbildung angefangen habe bei der Sparkasse 2010, da waren wir ja schon mitten in der Finanzkrise und da hatte der Beruf schon ein bisschen gelitten, muss man ganz klar sagen, wenn ich damals oder auch heute noch mit den älteren Kollegen spreche, die sagen, also früher war ja Bankkaufmann, das war ja so das Maß aller Dinge tatsächlich, war ja sehr, sehr hoch angesehen, ist seitdem, glaube ich, ein bisschen entspannter wieder geworden, aber auch nicht viel entspannter, weil eben andere Faktoren dann mit dazugekommen sind. Mhm. Aber dann lass uns mal direkt einsteigen, Justus, quasi so Butter bei die Fische, also ohne jetzt irgendwie Namen aus euren Projekten zu nennen, aber was sind denn so für dich so Top- und Flop-Beispiele, wenn ihr oder eure Kunden sich auch mit dem Thema Arbeitgeberattraktivität beschäftigen? Also ich denke da so zum Beispiel an, ja, also die einen sagen, wir stellen auch kostenloses Wasser zur Verfügung, was wollen die Leute denn noch? Aber es gibt, glaube ich, ja auch wirklich gute und auch vielversprechende Anreize schon für die Mitarbeitenden, oder?
Ja, absolut. Aber auch darüber muss man sprechen, also auch übers kostenlose Wasser, weil auch das ist nicht pauschal zu beantworten. Also wir haben immer noch ganz viele Gespräche, in denen wir über solche Dinge hören, wie den Obstkorb, über solche Dinge sprechen, wie den Obstkorb oder das kostenlose Wasser, als Dinge, die es vielleicht heute noch nicht gibt. Und für andere Banken und aus meiner Beobachtung vielleicht auch für die Welt da draußen, zumindest für mich, für meinen Freundes- und Bekanntenkreis, ist das vielleicht Hygienefaktor und Grundvoraussetzung. Und vielleicht muss man es, darf man es in Stellenausschreibungen gar nicht mehr nennen, weil es schon fast eher lächerlich wird, wenn man das sozusagen als was Besonderes anpreist. Wir haben aber immer noch genug Häuser, für die das überhaupt nicht normal ist. Und aus meiner Sicht gibt es nicht die eine Maßnahme, die jetzt irgendwie Arbeitgeberattraktivität steigert, sondern sind viele kleine und große Dinge, die ein Arbeitgeber angehen kann. Das sind Dinge, die ganz lange in der Umsetzung brauchen. Das sind Dinge, die als Quick-Win im Prinzip sofort eingeführt werden können. Das sind Dinge, die teuer sind, die günstig sind, die vielleicht auch viele Leute betreffen und einige wenige betreffen. Und das sind vielleicht aber auch so Dinge wie, vielleicht aus einem aktuellen Projekt berichtet, so Laufbänder von unterm Tisch. Da dachten wir in der Projektgruppe, das wird keinen interessieren, das wird auch keiner haben wollen. Dann haben wir aber mal eine Umfrage gemacht, das wollen halt Menschen. Und genau solche Dinge, jetzt vielleicht nur ein Beispiel, das ist jetzt noch nicht sozusagen die ganz tolle Sache, da gehören auch Dinge dazu, wie sich überhaupt für Projekte bewerben zu können. Vielleicht kommen wir da später nochmal drauf, wenn wir um Kultur und um Grundvoraussetzungen sprechen. Aber es sind häufig Dinge, die man einfach vielleicht vorher gar nicht erwartet, dass sie relevant sein können, die dann aber eben für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in so einem Haus relevant sind. Und darum geht es, die rauszufinden und die zu identifizieren und die dann auch umzusetzen und einzuführen.
Das ist ja, glaube ich, dann auch ein relativ großer Zwiespalt, wenn man sagt, für die einen ist es ein Hygienefaktor und für die anderen ist es aber trotzdem noch so weit weg, dass man eigentlich gar nicht darüber nachdenkt, überhaupt was in diese Richtung zu tun. Und ich glaube, da ist die Spreizung gerade bei diesem Thema relativ groß. Und da können wir, glaube ich, ganz gut zu einem Thema überleiten, was du gerade schon angesprochen hast, Justus, und zwar Kulturwandel. Man kann solche Themen in Sparkassen, Volksbanken, also allgemein in Regionalbanken, ja von verschiedenen Hintergründen angehen. Man kann die Methodik in den Vordergrund stellen, man kann die Wirtschaftlichkeit in den Vordergrund stellen oder eben aber das Thema Kulturwandel. Christian, vielleicht zuerst die Frage an dich. Wie geht ihr denn solche Themen an und was steht gerade auch für dich persönlich im Vordergrund?
Also als ZDB gehen wir natürlich die gesamte von dir genannte Bandbreite an, aber für mich persönlich ist dieses Thema Unternehmenskultur wirklich der entscheidende Hebel. Er ist relevant für die Bindung der Mitarbeiter, auch für die Gewinnung neuer Mitarbeiter, aber aus meiner Sicht ist das Thema Unternehmenskultur, Führungskultur auch der entscheidende Hebel für die Produktivität und damit für die Wirtschaftlichkeit der Regionalbank. Und wir starten dieses Thema natürlich klassisch von oben kommen, von der Unternehmensstrategie, welche strategischen Ziele haben wir, leiten daraus dann ab, welche Zielkultur wollen wir eigentlich haben im Unternehmen und arbeiten dann ganz bewusst an dieser Zielkultur über einen oftmals durchaus längeren Zeitraum.
Justus, du hast ja gerade auch das Thema, dass sich Mitarbeitende selbstständig auf Projekte bewerben können, als ein Beispiel von Kulturwandel angesprochen. Vielleicht kannst du uns da nochmal so ein bisschen mitnehmen, was dich so in diesem Umfeld bewegt.
Genau, also vielleicht um das Beispiel noch kurz zu vertiefen. Wir schlagen immer vor, es ist jetzt keine Grundvoraussetzung, aber es macht deutlich vieles oder vieles deutlich einfacher, glaube ich, wenn man eben sagt, man darf einfach mal sich bewerben auf ein Projekt. Man, auch ganz pragmatisch mit einem kurzen Motivationsschreiben, was befähigt mich, warum möchte ich dieses Thema jetzt angehen, um eben auch mal andere Leute da zu haben, um eben nicht immer die gleichen Leute auf den Projekten zu haben, die dann irgendwie eine Sparkasse, eine Volksbank gestalten dürfen, sondern auch mal irgendwie Kompetenzen aus dem Haus zu nutzen, die man vielleicht gar nicht vermutet, auch um in Anführungszeichen Leute nach oben zu spülen, die vielleicht gar nicht unbedingt die Sichtbarkeit haben. Und auch das wieder, Stichwort Bandbreite, es gibt genug Häuser, in denen sowas heute schon völlig normal ist, dass sich eben Mitarbeitende jeglicher Disziplin auf Projekte bewerben können. Es gibt aber auch noch genug Häuser, in denen das im Prinzip schon die größte neue Maßnahme ist, eigentlich damit mal anzufangen und eben nicht immer die gleichen Leute mitzunehmen. Und dann gehört vielleicht auch noch zur Kultur dazu, an der Stelle gerade ganz passend, dass dann natürlich auch, wenn man Dinge vielleicht anders angeht, ich hatte es ja vorhin gesagt, wir stehen auch ein Stück weit für neue Methoden und neu auch in Anführungszeichen, jetzt sind agile Methoden und Scrum sind alle nicht neu, aber eben die Anwendung davon und die konsequente Anwendung davon ist vielleicht noch neu. Da gehört dann eben auch dazu, dass man auch Verantwortung abgibt in so ein Team rein. Das heißt, wenn ein Team sich in einem Kickoff-Termin seinen Backlog selber baut, dann wird das eben nicht vorgegeben, nicht durch uns, nicht durch die Projektleitung, nicht durch den Vorstand, sondern dann entscheidet das Team, was es eigentlich machen möchte und auch woran es in welcher Reihenfolge und in welcher Priorisierung arbeiten möchte. Und auch das ist natürlich Kulturwandel, auch auf Seiten der Entscheider, die Verantwortung abgeben müssen und die auch akzeptieren müssen und auch Vertrauen schenken müssen in diese Mannschaft, in das Projektteam, dass es da eben im Sinne des Teams und dann auch im Sinne des Gesamthauses agieren wird.
Spannend dazu ist natürlich die Frage, ob beim Thema Kulturwandel die Dudes-Kultur in so einem Unternehmen eigentlich ein No-Brainer ist oder ob man da auch drüber sprechen muss. Weil ich glaube, das wird halt auch sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt. Justus, wir haben da ja auch schon mal drüber gequatscht. Wie schätzt du das denn ein? Also ist das quasi schon ein Status quo, wenn ihr euch in solchen Projekten bewegt? Ist es irgendwie ein notwendiges Übel, weil die Führungskräfte auch wissen, ja, eigentlich müssen wir das tun, um irgendwie hip zu sein, obwohl ich da eigentlich gar keine Lust habe? Oder ist es vielleicht auch gar nicht das Entscheidende, ob man nachher duzt oder sieht es, man schiebt das eher in den Vordergrund, aber eigentlich kommt es auf ganz andere Sachen an.
Also ich persönlich, wenn ich anfangen darf, Christian, dann gerne vielleicht auch seine Erfahrung auch nochmal ergänzt. Ich persönlich genieße im ZDB sehr, dass hier bei uns eine Dudes-Kultur herrscht. Ich habe es auch bei früheren Arbeitgebern schon ganz anders erlebt und finde, dass es aus meiner Sicht eine deutlich bessere Arbeitsatmosphäre schafft, dass es ganz, ganz viele Hürden direkt abbaut, viel mehr auf Augenhöhe gearbeitet werden kann und es eigentlich wenig bis vielleicht gar keine Gründe gibt, das irgendwie nicht zu tun. Es sei denn, man ist eben kulturell auch ein Stück weit so gewachsen. Also auch Kulturen verändern sich nicht von heute auf morgen, das wissen wir alle. Wir nehmen also auch schon wahr, dass sich Regionalbanken dem Thema ein Stück weit öffnen, freiwilliges Du im Gesamthaus einführen und gleichzeitig gibt es auch Häuser, auch selber schon in Projekten begleitet, die sowas prüfen und zum Entschluss kommen, nachdem sie ein paar Teile der Belegschaft gefragt haben, dass das vielleicht einfach nichts ist oder vielleicht noch nichts für uns ist in dem Fall. Und auch das ist dann okay. Und auch da wieder, da bin ich wieder ganz am Anfang, ist sowas wie Dudes-Kultur, genauso wie vielleicht sowas wie Dresscode oder Kompetenzen oder eben diese Möglichkeit, sich zu bewerben. Das sind, glaube ich, alles so ganz, ganz kleine Bausteine, kleine Schrauben, an denen man drehen kann. Und dann ist Kultur, wie gesagt, in Summe bewirkt sie sehr, sehr viel. Die wirken auch einzeln schon deutlich in die Mannschaft hinein. Aber das sind an sich eigentlich nur so kleine Themen, die vielleicht als Nebenprodukt von so einem Projekt, wo es eigentlich um Arbeitgeberattraktivität kommt, auch noch rauspurzeln.
Für mich ist das sogar so, dass wir in den meisten Projekten, in denen wir heute mit Kunden zusammenarbeiten, sehr schnell ins Du kommen und mir erscheint das als ein erheblicher Gewinn. Also wir kommen viel schneller in eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Kunden als in der Vergangenheit aus meiner Sicht. Und insofern würde ich auch sagen, grundsätzlich ist es ein Vorteil. Die Frage ist, wie schnell man geht man dahin und wer lebt es vor? Aber es ist ein erheblicher Mehrwert für die Produktivität einer Organisation.
Jetzt habe ich Lust auf das Thema und will tatsächlich auch in meiner Bank was bewegen. Meine Bank an sich bewegt sich aber relativ wenig in diesem Bereich. Oder vielleicht habe ich sogar eine Führungskraft, die das Thema gar blockt. Was kann ich denn dann tun, wenn ich trotzdem halt Lust auf dieses Thema habe und wenn ich überzeugt davon bin, dass uns das auch weiterbringt? Was kann ich vielleicht auch ohne die Unterstützung der gesamten Bank oder vielleicht auch mit dem einen oder anderen kleinen Hilfsmittel schon bewegen, um nach und nach einfach die Leute auch für dieses Thema anzuzünden, Herr Christian?
Also aus meiner Sicht fängt es immer in den Teams an. Wenn es nicht von oben vorgelebt wird, dann hat auch jeder innerhalb seiner Teams die Freiräume, auf die Dudes-Kultur anzusprechen beziehungsweise dahin überzugehen. Also ich glaube, wenn es denn nicht von oben kommt, dann wird es jetzt schrittweise in den nächsten Jahren von unten hochgelebt werden.
Und Justus, dann vielleicht auch nochmal an dich die Frage, ein bisschen weiter gefasst, gar nicht jetzt so beim Thema Dudes-Kultur, sondern allgemein, ich möchte die Kultur bei mir im Team verändern, bekomme jetzt aber nicht die große Unterstützung aus meinem Haus. Was kann ich denn vielleicht auch als Einzelner oder als kleines Team von Willigen schon tun, um nachher vielleicht auch nach und nach meine Führungskräfte davon zu überzeugen?
Ja, ich glaube, die Antwort ist fast dieselbe, ehrlicherweise, sozusagen egal auf welches Thema wir gucken. Ich glaube, die Antwort heißt anfangen und auch kleine Dinge tun im eigenen Bereich, in der eigenen Arbeit, in einem kleinen Team, in einer kleinen Projektgruppe, in der eigenen Führungsarbeit, wenn ich Führungskraft bin. Also tatsächlich dieses Vormachen, auch wenn wir wieder über Methoden sprechen. Es muss ja nicht überall irgendeine Methodik in Reinform umgesetzt werden, sondern es reicht vielleicht, sich ein einzelnes Format rauszunehmen, eine einzelne Meetingstruktur, ein einzelnes Unterstützungsmittel, Hilfsmittel, was auch immer, vormachen, vorleben, vorzeigen, dass es damit besser werden kann, einfacher werden kann, schneller werden kann, transparenter werden kann, was auch immer eben die Zielsetzung ist. Und ich glaube, das ist der wesentliche Punkt, den jeder, egal ob Führungskraft oder nicht, und jede sozusagen einmal tatsächlich machen kann, um dann auch anderen vielleicht vorzuleben, dass es funktioniert und andere davon zu begeistern.
Ich glaube, ich brauche in der Kultur auch am Start erstmal ein Zielbild. Wo will ich eigentlich hin? Und wenn dieses Zielbild attraktiv ist, dann gewinne ich ja innerhalb des Teams oder der Abteilung, in der ich bin, auch Mitspieler quasi für das Thema. Aber das Ziel muss eben einfach attraktiv sein. Wie wollen wir in Zukunft arbeiten?
Noch dazu ergänzen, nur weil es gerade ganz gut passt, solche Dinge sind natürlich auch in beide Richtungen, also Stichwort Mitspieler, Stichwort Multiplikatoren. Natürlich ist es im besten Fall so, dass ich Multiplikatoren gewinne, die es dann auch in ihre Gruppen, in ihre Teams reintragen. Wenn ich aber, und dann sind wir wieder bei Vertrauen abgeben und auch Verantwortung abgeben, wenn ich ein Team nehme, dem jetzt zum Beispiel sage, ihr dürft das Thema Arbeitgeberattraktivität ausarbeiten, die arbeiten das auch aus, sind hochmotiviert und erleben dann in den Reviews oder in welchem Format auch immer, dass sowas von Entscheidern, alles wird abgebügelt, alles wird abgelehnt, dann entwickelt sich natürlich auch sozusagen Multiplikatoren in die entgegengesetzte Richtung. Und dann hat man dieses Thema Kultur, von dem man sich vielleicht viel erhofft hat, als Nebenprodukt, als Hauptprodukt, ist ja erstmal egal, auch relativ schnell wieder verbrannt und vielleicht auch die Chance vertan, da richtig treibende Multiplikatoren eben ausgebildet zu haben.
Da möchte ich gerne nochmal zum Abschluss nochmal eine Frage stellen, die vielleicht gerade dieses Thema, wie gehe ich es an oder auch wann gehe ich es an, nochmal aufgreift. Und zwar jetzt habe ich im Vorgespräch mal wahrgenommen mit euch, dass natürlich zum Beispiel eine Fusion oder eine Neustrukturierung von Abteilung oder Bereich natürlich immer ein guter Zeitpunkt ist, sowas aufzusetzen, weil man dann auch immer darüber spricht, wie setzen sich Teams neu zusammen, wie setzt sich eine Arbeitsweise zusammen. Einmal die Frage, ist das so? Und dadurch, dass eine Fusion natürlich auch nicht alltäglich ist, gibt es einen Zeitpunkt, wo man das gut starten kann oder wo man es besser sein lassen sollte? Oder geht es einfach darum, Hauptsache man fängt an? Justus?
Also ich glaube, wenn wir nach dem Wann fragen, dann ist es tatsächlich gestern. Und wenn das nicht passiert ist, dann ist es jetzt. Und die demografische Entwicklung, wenn wir jetzt den ganz großen Bogen spannen, die lässt sich nicht aufhalten. Die Welt um uns herum ist so, wie sie ist, ob wir das gut finden oder nicht, erstmal egal. Und der Wettbewerb um geeignetes Personal, um so nochmal zu dem Thema zurückzukommen, wird auch in den nächsten Jahren noch deutlich zunehmen. Deshalb glaube ich vor allem eins wichtig, überhaupt anfangen. Egal an welchem Punkt, Christian hat es eben gesagt, wenn wir über das Wie sprechen, natürlich mit einem Zielbild, auch mit einem frühzeitigen Vorstandscommitment, mit einem Management-Commitment, dass das auch vorgelebt werden kann, dass das auch sozusagen wahrgenommen wird. Aber ansonsten würde ich sagen, egal an welchem Punkt, aus so einem vielleicht ganzheitlichen Regelkreis, egal mit welcher Intensität, auch egal erstmal mit wie vielen Beteiligten, ob ich das alleine starte oder in einem größeren Kontext starte, Hauptsache anfangen.
Und in einer Fusion ist es ja so, dass immer das Risiko droht, dass einer sich zum Unterlegenen macht, beziehungsweise sich so empfindet. Und darum ist es aus meiner Sicht so wichtig und auch so eine Riesenchance, gleich zu Beginn der Überlegungen zu einer Fusion dieses Kulturthema mitzudenken und zu sagen, wir schaffen uns da etwas Gemeinsames. Das ist ein Riesenhebel für die Zusammenführung von zwei Unternehmen, wenn man sagt, wir übertragen nicht Kultur A auf B oder umgekehrt, sondern wir schaffen einfach ein neues kulturelles Haus, eine neue Form der Zusammenarbeit gemeinsam. Man bringt die Teams miteinander ans Arbeiten, man hat gemeinsame Ziele und Werte. Und das ist ein extrem wertvoller Impact auf Fusionen.
Ich freue mich auf jeden Fall total, das habe ich jetzt auch wieder gemerkt, dass wir bei unserer Konferenz diese Themen noch weiter vertiefen. Wir haben 3 Stunden Zeit, wir haben Keynotes mit dabei, wir haben ein Panel mit dabei und ich glaube, da gibt es auch sehr viel noch aus verschiedenen Facetten zu diskutieren. Laura und Martin sind von euch, von ZDB noch mit dabei. Wir haben Anne Sachse dabei als Vorständin der Sparkasse Münsterland Ost. Julia Schröder von der Finanzinformatik, dann Oliver Sagau als Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Westholstein, der uns eben auch mit einer Keynote bei der Veranstaltung begleitet. Und was auch, glaube ich, ein sehr cooler Impuls sein wird, ist der Nick Stock als Co-Founder von PeopleIX, um das Ganze nochmal aus einer Startup-Fintech-Welt zu betrachten. Ich glaube, da können wir die Themen wirklich nochmal gut diskutieren und dann auch den Teilnehmenden einen sehr, sehr guten Mehrwert mitgeben. Aber an dieser Stelle, Christian Justus, möchte ich mich erstmal ganz herzlich bedanken, dass ihr heute meine Gäste wart.
Herzlichen Dank.
Vielen Dank dir.
Ja, was wir euch, lieben Hörerinnen und Hörer, noch mitgeben, ist, wenn ihr einen Repost macht von unserem LinkedIn-Beitrag zur Folge, dann sichert ihr euch noch einen 50% Rabatt auf das Konferenzticket. Wir schreiben euch dann im Nachgang an. Lasst natürlich wie immer gerne Feedback da und wir sehen und hören uns dann spätestens am 26. Oktober. Bis dahin, ciao!